Breitband-Topic.
Soziale Netzwerke, das Internet der Dinge, Online-Journalismus, Big Data. Wir sprechen hier in Breitband oft und viel über Dinge, die das Netz und die darin entstandenen Möglichkeiten mit sich bringt. Aber wir sprechen selten über die Grundlage, das Breitband.
Genau, gemeint ist ein Internetanschluss, der so leistungsfähig ist, dass er quasi unsichtbar wird, weil es zum Beispiel keinen Unterschied mehr macht, ob man ein Video im Netz oder auf dem eigenen Rechner aufruft.
Wenn man das zum Beispiel mit einem HD-Video machen will, also das ruckelfrei gucken, braucht man dafür ungefähr 8 Megabit pro Sekunde mindestens. Die Durchschnittsgeschwindigkeit für Internetzugänge in Deutschland liegt gerade bei 6 Megabit pro Sekunde. Das liegt sogar unter dem EU-Durchschnitt und zeigt, Deutschland hat Nachholbedarf.
Ja, und den sieht auch die Politik und sie will den Breitbandausbau vorantreiben. Bis 2018 sollen alle Haushalte in Deutschland eine Bandbreite von 50 Megabit pro Sekunde zur Verfügung haben.
Dieses Ziel ist Teil der digitalen Agenda, die die Bundesregierung in dieser Woche vorgestellt hat. Das ist klar. Unklar ist, wer den Ausbau umsetzen und wie der finanziert werden soll.
Ja, und über die Pläne der Bundesregierung sprechen wir gleich mit Alexander Sander, dem Geschäftsführer der netzpolitischen Initiative Digitale Gesellschaft. Vorher fasst Jan Rehm zusammen, wie es eigentlich um den Breitbandausbau in Deutschland aktuell bestellt ist.
Breitband, das bedeutet schnelles Internet. Doch was wirklich schnelles Internet ist, hängt von der Perspektive ab. Vor etwas mehr als 10 Jahren galt die DSL-Technologie mit damals bis zu 768 Kilobit pro Sekunde als Internetanschluss mit großer Bandbreite. Ein paar Jahre später rief die damalige Bundesregierung das Ziel aus, 1 Megabit pro Sekunde für alle Haushalte bis 2010. Das hat die Regierung nicht geschafft. Genauso wenig wie die Nachfolgeregierung die von ihr ausgelobten 50 Megabit pro Sekunde für alle bis 2014. Schaut man sich allerdings in der Welt um, sind selbst 50 Megabit keine große Leistung. Schnelle Leitungen von 100 Megabit bis zu einem Gigabit pro Sekunde sind gerade in Asien verbreitet. Spitzenreiter ist aktuell Japan. Dort können private Anwender einen Anschluss mit satten 2 Gigabit pro Sekunde ordern. Und selbst unsere Nachbarn Schweiz und Niederlande hängen besser am Netz. Trotzdem, immer wenn deutsche Politiker über die Internetabdeckung sprechen, heißt es, Deutschland sei gut aufgestellt. Schaut man rein auf die Abdeckung, stimmt das auch. Zumindest, wenn man keine allzu großen Ansprüche hat. Zukunftsfähig ist Deutschland damit aber nicht. Denn statt der leistungsfähigen Glasfasertechnologie setzt Deutschlands größter Anbieter weiter auf Kupfer als Übertragungsmedium. Diesen Aspekt wollen Politiker aber nicht so gern sehen, sagt Hartwig Tauber, Geschäftsführer Fiber to the Home Council Europe.
Diese Fiber- oder Glasfaser-Statistiken werden natürlich gerne von den Politikern, von den Entscheidungsträgern etwas nach hinten geschoben, weil man sich dann lieber die Standard-Breitband-Statistiken anschaut. Und hier ist Deutschland durchaus gut unterwegs mit Bandbreiten von 1 Megabit, 2 Megabit ist eine gute Versorgung gegeben. Die Frage, die man sich hier stellen muss, ist das eine Bandbreitenversorgung, die zukunftssicher und zukunftsgerichtet ist? Für die Zukunft werden die Bandbreiten, die notwendig sind, noch viel höher ansteigen. Und dann ist Glasfaser die einzige Lösung.
Gerade beim Ausbau hakt es. Zwar rühmen sich die deutschen Anbieter, Milliarden in den Ausbau zu stecken, doch meinen sie damit zumeist, dass sie ihre Leitung in den Städten schneller gemacht haben. Neue Gebiete haben sie kaum erschlossen. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung aus dem vergangenen Jahr des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste, kurz WIC. Und so liegt die Abdeckung mit kupferbasiertem DSL bei rund 95%. Dazu kommen noch die Kabel-TV-Netze, erklärt Thomas Plückebaum, Abteilungsleiter Kostenmodelle und Internetökonomie beim WIC.
Wir haben im Kabel eine Penetration von ungefähr 60% der Haushalte, die anschließbar wären. Das ist auch ein gutes Maß. Bezogen auf Breitbandausbau, leitergebunden, klassische Telekommunikationsnetze, haben wir sicherlich noch relativ gute VDSL-Abdeckung in Deutschland in den Ballungsräumen. Nicht auf dem Land. Und bezogen auf den Glasfaserausbau haben wir mit Ausnahme der Regionen, in denen alternative Netzbetreiber angefangen haben auszubauen, im Grundsatz keine.
Wo weder Kupfer noch Kabelnetze liegen, verweisen Politiker gerne auf UMTS und LTE. Die beiden Mobilfunktechnologien gelten jedoch nur als Übergangslösungen. Für dauerhaften Breitbandzugang seien die Funknetze zu teuer und nicht leistungsfähig genug. Die Zukunft, da sind sich alle Fachleute einig, kann nur der Ausbau mit Glasfaser sein. Will man ganz Deutschland flächendeckend mit der wirklich breitbandigen Technologie abdecken, kostet das je nach Berechnung zwischen 80 und 93 Milliarden Euro. Zu viel, um allein von den Netzbetreibern getragen zu werden.
Aber wer soll dann die Kosten tragen, wenn nicht die Netzbetreiber? Muss die Bundesregierung denn in der digitalen Agenda geplanten Breitbandausbau irgendwie subventionieren?
Und es stellt sich auch die Frage, selbst wenn 50 Megabit pro Sekunde für jeden deutschen Haushalt aus heutiger Sicht durchaus vielversprechend klingen, wird dieses Ziel 2018 überhaupt noch zeitgemäß sein?
Fragen, mit denen wir uns an Alexander Sander, den Geschäftsführer des Vereins Digitale Gesellschaft, gewandt haben, der die Internetpolitik der Bundesregierung kritisch beobachtet und kommentiert.
Und als erstes wollten wir von ihm wissen, ob der in der digitalen Agenda geplante Breitbandausbau überhaupt realistisch umzusetzen ist.
Die Frage ist, wie will die Bundesregierung diese 50 MB zur Verfügung stellen? Und hier sagt sie vor allen Dingen, dass das über mobile Netzwerke abgedeckt werden soll. Und da besteht das Kernproblem darin, dass mobile Netze ein Shared Medium sind. Das bedeutet, diese 50 MB stehen dann nur zur Verfügung, wenn man ganz alleine in einer Funkzelle sich aufhält. Und von daher mag es vielleicht realistisch sein, mit diesem Shared Medium mobile Netze diese 50 MB bis 2018 zu erreichen. Allerdings muss man sagen, dass es dann tatsächlich ein sehr eingeschränktes Netz ist, mit dem man nicht wirklich arbeiten kann. Also von daher, tatsächliche 50 MB wird man wahrscheinlich bis 2018 mit diesen Plänen nicht erreichen können.
Trotzdem ausgebaut werden soll, da ist man sich also einig, egal in welcher Form es erstmal passieren soll, ist die Frage, wer bezahlt das? Es soll 90 Milliarden Euro kosten. Die Telekom hat neulich gesagt, sie will 25 Milliarden zusätzlich für eine 100%ige Netzabdeckung. Wie sind denn jetzt die Pläne der digitalen Agenda für die Finanzierung des Breitbandausbaus?
Ja. Sehr unkonkret. Also es werden überhaupt keine Zahlen genannt. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, wie die Entwicklung ist. Also die Bundesregierung hat ja in den Koalitionsverhandlungen zu Beginn von etwa 1 Milliarde pro Jahr gesprochen, die für diesen Breitbandausbau zur Verfügung gestellt werden soll. Bei 90 Milliarden wäre das immer noch sehr, sehr wenig, aber es wäre zumindest eine konkrete Zahl. In dem ersten Entwurf für die digitale Agenda waren da nur mehr von 10 Millionen pro Jahr die Rede, also schon drastisch weniger. Und jetzt in der endgültigen Fassung wird gar keine konkrete Zahl mehr genannt. Des Weiteren wird die ganze Zeit eigentlich gesagt, dass man einen marktgetriebenen Ausbau haben will, also dass zum Beispiel die Provider eben dorthin die Netze legen sollen, wo sie auch Gewinn machen können. Das bedeutet, dass eben gerade in ländlichen Gebieten oder ähnlichen keine Glasfasernetze ankommen werden, was aber dringend benötigt wird. Also von daher bleibt hier die digitale Agenda vollkommen unkonkret. Nennt keine konkreten Zahlen und es ist zu erwarten, dass eben gerade im ländlichen Raum kein schnelles Internet zur Verfügung stehen wird.
Sollte die Bundesregierung, wenn es sich also nicht rechnet, für die Unternehmen mehr Geld investieren? Sollte man vielleicht sogar das in staatliche Hand nehmen, die Netze?
Also wir sehen, dass das Internet zum Teil der Daseinsvorsorge gehört. Das bedeutet, die Bundesregierung muss garantieren, dass eben auch im ländlichen Raum Netze ankommen. Und wenn das durch die Provider allein nicht machbar ist, dann muss die Bundesregierung hier auch eigenes Geld, Bundesmittel in die Hand nehmen und diesen Ausbau subventionieren. Man könnte zum Beispiel auch darüber nachdenken, einen Bürgerfonds oder einen etwas ähnlichen Fonds zu kreieren, wo dann eben Unternehmen oder Bürger einzahlen können und dann später an dieser Rendite beteiligt werden oder ähnliches. Aber so, was die digitale Agenda bis jetzt sagt, sieht es so aus, dass es eben tatsächlich ein Problem ist, das allein auf die Provider abgewälzt wird und die dann halt eben diesen marktgetriebenen Ausbau machen und damit halt eben die Netze nicht im ländlichen Raum ankommen.
Gibt es denn für die Provider, also mal abgesehen davon, dass sie sich anscheinend sehr schwer damit tun, überhaupt eine Möglichkeit, mit diesen im Land ausgebauten Netzen Geld zu verdienen? Gibt es da Finanzierungsmodelle? Oder muss man das eigentlich staatlich finanzieren?
Es ist ja so, dass halt im ländlichen Raum auch viele Unternehmen sitzen. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut, also gerade so Machine-to-Machine-Communication, etwa Maschinenbau oder ähnliches, wird eine starke Internetleitung dringend benötigt. Und wenn diese Unternehmen auch noch aus dem ländlichen Raum abwandern, dann kommen aber auch keine neuen Unternehmen dorthin, sodass halt dieser Raum immer weiter sozusagen ausgedünnt wird und dass sich dort auch überhaupt keine Unternehmen mehr ansiedeln. Und von daher dann natürlich auch die Investitionsfreude auch dementsprechend nachlässt. Also von daher, ich glaube schon, dass die Bundesregierung hier zumindest diese 4 Milliarden, die in dem Koalitionsvertrag und in den Koalitionsverhandlungen angedacht werden, zumindest zur Verfügung stellen muss, wenn nicht noch sogar weitaus mehr.
Wenn die Unternehmen doch vielleicht mehr investieren sollten, inwiefern wäre dann die Netzneutralität bedroht? Denn es wäre ja vorstellbar, dass dann Geschäftsmodelle entstehen, dass man extra Autobahnen baut, um halt das Ganze refinanzieren zu können.
Also wenn man sich die digitale Agenda anschaut, dann ist das genau das, was geopfert werden soll. Also es ist so, dass der Breitbandausbau vorangetrieben werden soll durch die Provider und dafür sagt man aber auf der anderen Seite, gut, wenn ihr in die Netze investiert, dann lassen wir die Netzneutralität sausen. Die Netzneutralität bedeutet im Grunde, dass alle Daten gleich behandelt werden, unabhängig von wo nach wo sie geschickt werden. Und hier sollen eben jetzt sogenannte Spezialdienste eingeführt werden. Das bedeutet, dass Provider eine Überholspur, ein Zweiklassennetz schaffen, also dass zum Beispiel YouTube sich eine Überholspur im Netz kaufen kann, damit die Videos nicht länger ruckeln, somit aber neue Marktteilnehmer zum Beispiel ausgebremst werden. Dadurch entstehen neue Geschäftsmodelle, die für die Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich wahnsinnig schlecht sind, weil sie sich danach in einem Tarifdschungel wiederfinden werden, Spezialpakete dazu buchen müssen zum Beispiel, um YouTube-Videos ruckelfrei zu schauen. Und auf der anderen Seite bezahlt dann YouTube auch noch an die Provider, um diese Überholspur am Ende zu bekommen. Und genau diese Netzneutralität soll geöffnet werden, also dieses offene Netz, um eben den Providern die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen, um das Breitband auszubauen.
Sie sagten, die Netzneutralität soll geopfert werden. Andererseits wird auf EU-Ebene gerade das Projekt Netzneutralität vorangetrieben. Nun ist ja Deutschland doch ein sehr starker Player innerhalb der Europäischen Union. Welche Konsequenzen könnte denn das für Europa insgesamt haben?
Also es ist ja so, dass das Europäische Parlament in der letzten Legislaturperiode noch einen entsprechenden Bericht vorgelegt hat, der eben die Netzneutralität vergleichsweise weitgehend schützen soll. Allerdings sind darin auch immer noch Spezialdienste möglich. Also es gibt keine konkrete Definition von Spezialdiensten. Und im laufenden Prozess muss eben der Rat, also die Mitgliedstaaten der EU, noch sein Veto zu diesem Vorhaben abgeben. Und hier ist natürlich die Bundesregierung ein starker Player, wie Sie das schon angesprochen haben. Und das könnte bedeuten, dass eben diese Netzneutralität auch auf europäischer Ebene geopfert wird. Dass eben die ersten Errungenschaften, die das Europäische Parlament gemacht hat, wieder hinten runterfallen. Und auch, dass eben diese nötigen Verbesserungen, also diese Spezialdienste klar zu definieren, nicht vorgenommen werden. Und von daher könnte hier auch auf europäischer Ebene eine Abschaffung der Netzneutralität drohen.
Wenn man sich das anhört, dann könnte man sich ja glatt die Frage stellen, ist das sozusagen eine absichtliche Strategie der Telekommunikationsunternehmen, zu sagen, also das mit dem Breitbandausbau, das müssen wir mal gucken, aber wenn ihr die Netzneutralität opfert, dann können wir da schon drüber reden?
Auf jeden Fall. Also wenn man sich die entsprechenden Lobbypapiere dieser Branchenverbände anschaut, dann geht es genau in diese Richtung. Diesen Versuch gibt es schon seit mehreren Jahren, diesen Breitbandausbau mit der Netzneutralitätsdebatte zu verknüpfen und hier eben dieses Spielfeld miteinander in Verbindung zu bringen und das offene Netz dafür zu opfern, neue Leitungen zu legen.
Da bleibt also noch viel zu tun. In der digitalen Agenda für den Breitbandausbau, über den wir gerade gesprochen haben, aber die digitale Agenda, da geht es auch noch um mehr. Das soll ja quasi eine komplette Strategie für die kommenden Jahre sein. Wenn Sie auch den Rest sich angeschaut haben, kommen Sie zu dem Schluss, dass die Bundesregierung das Netz verstanden hat und es nicht mehr absolutes Neuland für die Politik ist?
Nein, das ist ein absolutes Gestotter im Neuland, was da die Bundesregierung vorgelegt hat. Es werden bestimmte Themen gar nicht angesprochen, zum Beispiel die Konsequenzen aus dem Überwachungsskandal werden komplett ausgeklammert. Und auch in anderen Bereichen bleibt sie ähnlich unkonkret wie beim Breitbandausbau. Es werden keine konkreten Zeitpläne genannt, es werden keine konkreten Zahlen genannt, wie viel Geld zum Beispiel dafür zur Verfügung stehen soll. Also es ist wenig innovationsreich, es ist an vielen Stellen lückenhaft. Und von daher kann man nicht sagen, dass die Bundesregierung das Neuland tatsächlich verstanden hat.
Ich fasse zusammen, die digitale Agenda der Bundesregierung scheint also eher eine nebulös formulierte Wunschliste zu sein als eine klar erkennbare und erfolgsversprechende Strategie für die nächsten Jahre.
Alexander Sander war das, Geschäftsführer der digitalen Gesellschaft, im Gespräch mit Breitband hier bei Deutschlandradio Kultur.